ein herzliches Moin und willkommen in meinem Podcast Abstarten. Du hast eingeschaltet, um hier Menschen und das wunderschöne Dithmarschen vielleicht mal ganz neu kennenzulernen. Freue dich auf tolle Begegnungen, interessante Gespräche und möglichen Inspirationen für dein Leben. Komm mit mir mit auf eine Reise quer durch Schleswig-Holstein. Grüße von der Westküste und bis gleich!
Es kommt einfach darauf an, man muss sich kennenlernen, gerade in einer Therapie, wo man ja einen Seelenstriptease machen muss, ist es ganz wichtig, dass man einen Therapeuten findet, wo die Nase passt.
Ein herzliches Good Morning and the Morning. So sage ich das auf jeden Fall sehr gerne. Ich bin in der Marktbude. Und ihr wisst es ja, in der Marktbude trifft man so einige Menschen, von denen man nicht erwartet hat, dass man sie kennt und trifft und kennenlernt. Auf jeden Fall habe ich in der Marktbude einen ganz besonderen Menschen kennengelernt und lerne ihn noch intensiver kennen und darf sagen, diesen Menschen im Podcast-Interview zu haben, ehrt mich sehr. Bei mir zu Gast ist Carsten Dröge. Carsten hat hier in der Marktbude Räumlichkeiten und wofür er sie braucht, das erzählt er uns heute im Podcast-Interview Abstarten. Herzlich willkommen, Carsten.
Ja, guten Morgen. Schön, dass ich hier sein darf, in dieser schönen Marktbude. Ja, und das gebe ich mal zurück. Man lernt hier außergewöhnlich besondere Menschen kennen, nämlich dich.
Dein Berufsfeld ist spannend. Was machst du beruflich?
Ja, ursprünglich bin ich BWLer, komme aus verschiedenen Unternehmen, die ich geleitet habe und habe die Psychologie, und jetzt beantwortet das auch deine Frage, habe das Studium der Psychologie später draufgesetzt. Also ich bin als Psychologe tätig und treibe mich in dieser Gegend als Psychologe rum.
Ich weiß, dass du ein wichtiger Mensch momentan für ganz viele bist. Und hast du das Gefühl in deiner Zeit, seitdem du Psychologe bist, dass der Bedarf an Menschen wie dir zugenommen hat?
Ja, ich glaube, das ist ein Gesamtproblem unserer Gesellschaft. Ja, es werden immer mehr Psychologen, Psychotherapeuten, also Mediziner oder artverwandte Berufe für die Menschen gebraucht, denen man nicht ansieht, dass sie krank sind, die eben eine schwere Last mit sich rumtragen, weil irgendwas in ihrem Leben passiert ist. Und sie wissen erstmal gar nicht so recht, was da passiert ist. Und dieser Schritt, sich dann an einen Menschen zu wenden, der ihnen vermeintlich helfen kann, das weiß man ja nicht genau, ist ein sehr mutiger, und es dauert auch bei vielen Menschen sehr lange, bis sie diesen Schritt gehen und dann wieder in ein anderes Leben eintreten. Ja, ich habe so gemerkt, gerade im Kreis Dithmarschen, ein paar Statistiken gibt es ja hier in diesem Bezirk, haben wir das höchste Aufkommen an verschreibungspflichtigen Psychopharmaka. Und wir haben eine sehr hohe Suizidrate hier oben, und es gibt sehr lange Wartezeiten bei den niedergelassenen Kollegen für eine Psychotherapie, von einem Jahr bis anderthalb Jahre. Und das hat mich auch zu dem, oder diesen Schritt bin ich eben gegangen, dann zu sagen, ich bleibe hier oben und helfe diesen Menschen eben vielleicht ein bisschen anders. Nämlich mein Ansatz, psychologisch zu helfen, weicht ein bisschen von der normalen Art der Psychologie ab.
Und da kommen wir auf das, was uns einigt. Wir haben ja auch schon Gespräche in der Küche geführt. Wir haben gemeinschaftlich festgestellt, dass Tee unser Elixier ist. und auch Kaffee. Ich aber gesagt habe, dass ich versuche, vom Kaffee mich zu reduzieren. Und deswegen, wir jetzt beide Kräutertee-Liebhaber, uns gegenseitig immer Tee kochen. Und das ist irgendwie eine sehr schöne Geste und haben uns darüber unterhalten, weil ich ja auch ein Mediziner bin, der nicht 0815 ist. Und so ist Carsten auch nicht 0815. Erzähl mal, was sind so Momente, wo du sagst, das mache ich schon ein wenig anders als meine Kollegen. Ohne das jetzt so als Attribut zu sehen, sondern einfach zu sagen, hey, das so fühle ich das und so mag ich das machen.
Ja, da hast du wahrscheinlich spaßig gesagt, also 0815. Ich glaube, dass es alle gut machen, die in unserem Bereich tätig sind, dass sie sich nur in diesem Kokoning, wo sich die Mediziner, die Psychologen, die Psychotherapeuten, viele helfende Berufe finden, in dem System aufgegeben haben. Und deshalb habe ich auch nie darüber nachgedacht, irgendwie eine Kassenzulassung zu beantragen oder mir eine Praxis zu suchen, wo ich in 45 Minuten Abständen die Patienten, ja, man muss schon sagen, durchschleuse. Ja, ich versuche mir Zeit zu nehmen und versuche ganz individuell auf den Patienten einzugehen. Das machen die Kollegen sicherlich auch. Ich kombiniere aber weg von dieser schulmedizinischen Art zu therapieren viele Elemente der Achtsamkeit, der Meditation, des MBSR, Mindful Based Stress Reduction Part, in kognitive Verhaltenstherapien und in die normalen Therapien. Ich glaube, das ist ein bisschen anders. Ich sehe den Menschen vielleicht auch ganz. Ja, was man bei den Medizinern heute ja nicht mehr so häufig sieht. Ein Urologe sieht einen bestimmten Part, ein Neurologe sieht einen bestimmten Part. Das war früher sicherlich anders. Ich versuche so eben zu therapieren und ohne jetzt arrogant zu klingen, sage ich mal mit Stolz, also die Therapien sind recht gut und das höre ich durch die Feedbacks der Patienten und Patientinnen. Ne?
Ich habe auch das Gefühl, dass dein Anspruch ist, die Menschen in ihre Selbstwirksamkeit zu aktivieren. Also ihre Ressourcen freizulegen, die sie haben, und du quasi Wegbereiter bist, um den Weg zu gehen und eben wirklich aus den Steinen, die da liegen, was Neues zu schaffen. Würdest du mir zustimmen?
Ja, hast du bestimmt in unserer kurzen Zeit, wo wir uns kennen und austauschen, ganz gut erkannt. Ich bin ein recht ehrgeiziger Typ. Mir hilft es nicht, den Patienten ein Jahr in einer Therapie zu haben und auf der Stelle zu treten, sondern mir hilft es für mein gutes Gefühl und dem Patienten auch, eine Weiterentwicklung zu gehen, sich Lebensstrukturen anzusehen, Umfelder anzusehen und ihm wirklich zu helfen, diese Depression, diese bipolare Störung, diese Psychose, manchmal natürlich auch mit medikamentöser Therapie, aber auch mit Vorschlägen, wie ist dein Leben zu gestalten und ihm es auch nicht vorzugeben, sondern es mit dem Patienten oder mit der Patientin zu entwickeln.
Hast du das Gefühl, dass jeder von uns im Alltag verschiedene Dinge einbauen könnte, damit das Leben insgesamt leichter wird, mit verschiedenen Stresssituationen klarzukommen? Oder ist das wirklich so, dass man sagt, wenn die Krankheit wirklich diagnostiziert ist, dann kann man eigentlich auch erst richtig handeln?
Na, ich glaube, dass jeder irgendwo schon auf seinem Lebenspfad, auf seiner Strecke, die erlebt worden ist, irgendwas erlebt hat, was sich irgendwo, und ich meine in dem Gerät, was wir im Kopf zwischen den Schultern tragen, dem Gehirn, ein wahnsinnig schönes Organ, dass sich was festsetzt. Und wir nennen das Trauma oder eine Krise, die irgendwo mal entstanden ist. Und nun gibt es bestimmte Lebenssituationen, die dann eintreten, Schicksalsschläge oder auch für den Patienten oder für den Menschen banale Sachen, die dann vielleicht 10, 20 Jahre später entstehen, wo das Gehirn wieder zurückgreift auf das Erleben. Also, ich will sagen, ich glaube, dass es jeden treffen kann, in eine depressive Episode zu rutschen im Leben. Das sagt auch die Forschung und die Statistik. Ja, was kann man machen? Und jetzt deine eigentliche Frage, was kann man machen, damit es gar nicht so weit kommt, damit ich nicht in eine Traurigkeit abrutsche, damit ich das Leben weiter lebenswert finde? Ja, ich glaube, das Leben einfach leben, das Leben leben lassen, nicht alles meinen vorherzubestimmen, sich nicht über jede Kleinigkeit einen Kopf zu machen, sondern einfach darauf zu vertrauen, dass das Leben mir das gibt, was ich brauche. Das klingt jetzt ein bisschen spooky, das weiß ich, aber wenn jeder mal reflektiert und sieht sich schwierige Situationen an, in denen er war, dann kann ich doch sicherlich sagen, oder jeder, das nehme ich für mich auch in Anspruch, eine Tür geht zu und mit einmal geht die andere auf. Und wenn wir in der Nachschau dann überlegen, wie viele Gedanken habe ich mir gemacht, ob diese Tür aufgeht, wie viele Nächte habe ich nicht geschlafen, wie viele schöne Momente habe ich nicht genossen, weil ich in diesem Monkey Mind, in diesem Gedankenkarussell war, dann kann man auch sagen, das war doch blöd. Jetzt ist die Tür doch auf. Und das ist eben, das ist die, na nicht die Schwierigkeit, aber das ist unser menschliches Dasein. Und ja, wenn ich, das mache ich zum Beispiel, ich habe die Meditation, über die ich früher auch gedacht habe, was für ein Scheiß, und das muss ich mal, ich musste lachen bei meiner MBSR-Ausbildung, habe ich zu Anfang immer noch gedacht, was reden die da für ein Scheiß, das kann doch nicht helfen. Jetzt mache ich jeden Morgen und wenn ich dazu komme, jeden Abend eine Meditation und es macht wirklich den Kopf frei. Das ist ein Punkt, das kann man sicherlich machen und was wirklich gut ist, man kann vielleicht so ein kleines Tagebuch führen und einfach mal aufschreiben, was war denn richtig gut. Weil wir sind aus dem Archaischen so gestrickt, dass wir die negativen Ereignisse immer nach vorne holen. Also wir wissen abends, was scheiße gelaufen ist. Es verdrängt das, was gut gelaufen ist. Und wenn ich das schriftlich fixiere und auch manifestiere, nämlich es gibt im Tagesverlauf, in jedem Tag gibt es positive Momente, dann hilft das schon sehr, vielleicht gar nicht in diese Traurigkeit oder in diese depressive Episode zu kommen. Hat das deine Frage beantwortet?
Auf jeden Fall. Und jetzt hast du gerade so schön diesen Monkey Mind erwähnt. Und hast du das Gefühl, wann prägt sich der Affe sehr groß aus? Also der quasi der Gedankenkarussell, sozusagen Generator. Und hat man irgendwie, hast du für dich in deiner Erfahrung so gesagt, okay, wenn die Menschen durch diese Situation gehen, kommt er ganz häufig auf. Also sprich zum Beispiel, wenn ich mich stets vergleiche mit anderen Menschen oder wenn ich eben weg von mir hin zu anderen gehe. Oder ist es doch wirklich, dass Menschen einfach oft vorm Spiegel stehen und sie mit sich selbst einfach so selbstkritisch sind? Was ist so dein Gefühl, wo die höchsten, sagen wir mal so, Pitfalls liegen, dass das Gedankenkarussell von sich aus anfängt, sich zu drehen?
Das trifft alles. Aber diese Antwort wäre jetzt zu kurz. Es ist von allen etwas, ja. Es ist das Vergleichen. Es sind sicherlich bei jungen Leuten, aber auch Menschen unseren Alters, sind es die Medien, die sehr viel machen. Wir sind einfach, und da nehme ich auch mich nicht aus, der Tools kennt und der eigentlich jeden Tag mit Patienten darüber spricht, was nicht so gut ist. Wir sind oft im Außen. Ja, wir gucken in unseren Medien, wie ist man schön, was ist das Schönheitsideal, welches Auto muss man fahren, und ich sage ganz bewusst muss, in welchem Haus muss man wohnen, in welcher Gegend muss man wohnen und wie soll die Freizeit aussehen. Dabei vergisst man den Menschen, der ja das Wichtigste ist, nämlich mich selber oder den Menschen selber. Wir vergessen, was sind wir eigentlich? Was wollen wir? Wir denken oder wir verlieren das Denken mit unserem Bauch, mit unserem Herzen und sind Nachahmer. Und dann trennen wir uns. Ne? Man spricht da auch das innere Kind, ne? Will was ganz anderes oder hat ganz andere Bedürfnisse, und der kognitive Erwachsene, der sich weiterentwickelt hat, ist in dieser Maschinerie des Abbildens. Ich will ein Abbild sein von irgendetwas. Halte ich ganz gefährlich, und da sage ich das Wort, und es ist ganz gefährlich für die Jugend, für die Kinder, die nach irgendwelchen Wahnsinns-Schönheitsidealen oder Reichtum streben, die sie in den Bereichen sehen, die wir beide ja auch nutzen, also Instagram und Facebook. Nur man muss es trennen können. Ne? Das eine ist Fiktion und das andere ist Realität, was im Leben abläuft. Wenn das vermischt wird, dann haben wir ein Szenario, was fast schon einer Behandlung bedarf.
Behandlung bedarf. Und du hast gerade erwähnt, dass du meditierst. Für Leute, die eigentlich mit unseren, wir beide kennen Meditation. Ich bin Achtsamkeitscoachin, nebenher, dass ich Ärztin bin, und kannte das Wort Meditation vorher gar nicht, musste auch überlegen, wie ich es schreiben sollte. Und für Außenstehende, die mit sowas, was wir gerade tun, eigentlich gar nichts zu tun haben. Was ist eine Meditation?
Ja, Meditation wird immer so verglichen, und das sage ich auch so oft in Therapien, wenn ich dieses Thema Achtsamkeit, ich mag das Wort Achtsamkeit gar nicht mehr so sagen, weil es so ausgelutscht ist und für jede Bereiche oder für viele Bereiche gebraucht wird. Dann kommen wir zurück zur Meditation. Für viele, die dieses Wort Meditation hören, kommt so ein Hippie, der vielleicht ein bisschen Cannabis zwischen den Lippen hat und zieht, hat einen langen Bart, ne, hat so Jesus-Latschen an, sitzt unter der Golden Gate Bridge in San Francisco, und der macht da so vor sich hin. Ja, so. Also spooky. Nein, das ist es nicht, sondern Meditation. Du lachst.
Ja, weil genau das die Leute immer denken von Meditation, ja, ganz dass man genau. Einfach so in so eine freakige Trance kommt und nicht ja. Mehr Herr seiner Sinne ist und einfach abdriftet. Aber aber erzähl du bitte weiter.
Nein, du hast ja Herr deiner Sinne, meiner Sinne. Ja, wir wollen diese Sinne, diese Gedanken mal einen Wert, damit es vielleicht ein bisschen leichter zu verstehen ist. 60.000 Gedanken denkt ein Gehirn jeden Tag. Das heißt, es macht uns denn das Angebot. Packen wir den Gedanken, dann bewerten wir ihn und gehen in diesen Gedanken rein. Das ist nicht gut. Nicht jeder Gedanke ist ein Gedanke, der gedankenswert ist oder der fühlbar ist. Ich sage immer, 95% sind Müll. Die brauchen wir nicht. Ja, die sind von gestern. Und gestern können wir sowieso nichts mehr ändern. Das ist ja passiert. Wir brauchen Gedanken im Hier und Jetzt. Und da brauchen wir gute, kreative Gedanken. Meditation verhilft uns genau dazu, den Gedankenmüll von den Gedanken, die mir helfen, zu unterscheiden. Also jetzt nochmal vielleicht für die, die jetzt das Bild dieses Hippies haben, was ist Meditation? Meditation ist ein Focusing, keine Entspannungsübung. Ich schule meinen Kopf, sprich mal, ich schule mein Gehirn, sich gedankenfrei zu machen. Gewisse Gedanken zuzulassen, andere Gedanken zu erkennen, nicht zu bewerten und wieder ziehen zu lassen. Und das ist eine Übung, wenn ich die häufig mache und wiederhole, gibt es einen echten wissenschaftlichen und auch in Studien belegten Effekt. Seitdem wir MRTs haben, kann man das auch ganz gut nachweisen, dass sich umgangssprachlich der Mandelkern, das ist so ein kleines Ding da im Gehirn, verändert, wenn man diese Meditation, diese Fokussierübung der Meditation im Hier und Jetzt zu sein, für 20 Minuten, 3-4 Mal die Woche über eine längere Distanz macht, kann man sein Gehirn, und da nutzt man die Neuroplastizität des Gehirnes, umprogrammieren. Und dann wird das Leben wirklich schöner, ohne die Cannabis-Zigarette zwischen den Lippen zu haben.
Und auch ohne die vermeintlichen Medikamente, die teilweise zeitlich zügig verschrieben werden, weil möglicherweise eben keine Therapiemöglichkeiten so schnell vorhanden sind. Und alle, die sich jetzt fragen, wie ein MRT kann das erkennen? Ja, das MRT hat die tolle Funktion, Durchblutungen von Gehirnanteilen darzustellen. Und dass die Möglichkeit besteht, Menschen, die quasi zum Beispiel Sequenzen einer Meditation miterleben unter MRT oder beziehungsweise Bilder vorgespielt bekommen, die sie bereits kennen, die sie innerhalb der Meditation als Achtsamkeitsübung mit sich getragen haben, dass da wieder gespiegelt wird, dass die Durchblutung im Gehirn sich verändert und im Vergleich zu anderen Menschen, dass eben da eine gewisse Aktivität stattfindet, die eben, wie der Kollege so schön sagt, die Neuroplastizität, also sprich, dass da Gehirnzellen anfangen, mehr zu werden, sich sozusagen dafür zu interessieren, was da passiert, sich zu teilen und dass da eben die Möglichkeit besteht, was zu verändern. Als ich noch im Studium war, das war vor 12 Jahren, hat mir jemand beigebracht, eine verlorene Gehirnzelle ist eine verlorene Genzelle und es gibt keine Möglichkeit, irgendwas daran zu verändern. Und heutzutage weiß man, ja, die zum Beispiel beim Schlaganfall, die verlorene Gehirnzelle kann nicht wieder gebracht werden, die eine nicht. Aber dafür können viele andere aktiviert werden und neue Wege geschaffen werden, dass eben das Gehirn eben auch noch lernfähig ist im hohen Alter. Also Depression kann man auch im hohen Alter noch angehen.
Das hast du super erklärt. Finde ich gut. Man kann gut erkennen, dass du auch mit Medizin was am Hut hast. Das war, du hast ja gesagt, dein Studium ist 12 Jahre her. Und in der Gehirnforschung tut sich eigentlich stündlich etwas. Wir haben noch nicht alles erforscht, aber wir wissen eben, und das ist kardinal, wir wissen zwei Riesendinge. Einmal, und das ist auch noch gar nicht so lange her, dass wir nur einen Gedanken denken können. Und das ist ganz wichtig. Wir können nur einen Gedanken denken. Und die zweite Sache ist, und das hast du richtig schön erklärt, dass es möglich ist, bis ins hohe Alter uns neu zu programmieren. Und das klingt immer, ich erkläre das auch in Therapien, wenn ich sage, wir programmieren nicht mal eben neu, dann wartet der Patient ja oft auf den Stecker, den ich irgendwo reinstecke. Ich hab aber die Öffnung noch nicht gefunden, wo ich das reinstecke. Also lasse ich das mit dem Stecken. Das heißt, ich kann durch bestimmte Verhaltensänderungen, durch bestimmte Affirmationen, ich erkläre das nochmal gleich, also Glaubenssätze, die man immer wiederholt, dem Gehirn ein anderes Futter geben. Das ist wie ich will abnehmen. Ja, dann ändere ich meine Ernährungsweise. Und wenn ich das kontinuierlich mache und wenn ich daran glaube, dass ich auch abnehmen möchte, dann passiert das. Und genauso ist es, ich gebe dem Gehirn eben, wie ich sagte, anderes Futter, eine andere Perspektive der Betrachtung und das meine ich mit dem Programmieren nochmal, ohne Stecker und ohne irgendwelche digitalen Medien. Ich gebe ihm täglich andere Sätze, die man, und das Affirmationen, die ich wiederhole, wie ich bin gut, ja? Es öffnen sich Türen, ich bin mir genug, ich liebe mich selber. Das sind solche Sätze, starken Sätze, und da darf man eben nicht müde werden, die mit einer freudigen Emotion, weil wir brauchen auch die Emotion im Gehirn, die zu wiederholen, und dann kann man diesen Prozess schaffen. Dann nimmt man nicht ab im Gehirn, wie eben körperlich, sondern dann baut man ein anderes Mindset auf.
Und wenn man jetzt die Sätze hört, dann höre ich schon die Kritiker sagen, ja, das ist Augenwischerei, das ist Vorgaukeln einer Illusion, die nie stattfinden wird. Jedoch darf man sagen, dass die Wissenschaft es einfach besser weiß. Und das ist eben nicht ein Psycho- und ausgedachter Gedankenkram, sondern das ist wirklich wahr. Und alles, was wir tun in unserem Leben, jeden Tag, egal was wir tun, was wir essen, was wir trinken, wohin wir gehen, was wir auf der Arbeit tun, ist Fakt, dass wir das entscheiden. Wir entscheiden uns, verschiedene Dinge zu tun und damit auch verschiedene Dinge zu denken. Und wenn ich mich entscheide am Tag X, wenn mich etwas jeden Tag aufregt, jeden Tag stehe ich im Stau und jeden Tag rege ich mich darüber auf, dann darf ich mich entscheiden, rege ich mich morgen, übermorgen, übermorgen auch darüber auf oder ich lasse es mit dem Aufregen und suche entweder mir einen neuen Job, fahre eine Stunde eher zur Arbeit oder gehe anders mit dem Problem um.
Ja, genau so ist es. Ich muss mir einfach überlegen oder das ist eine Aufgabe, die jeder mal für sich nehmen kann. Ein gutes Beispiel ist vielleicht unsere Morgenroutine. Da muss sich jeder mal hinterfragen, nehme ich noch bewusst wahr, was ich morgens nach dem Aufstehen tue? Ich nehme mich da nicht aus. Ich ertappe mich oft, dass ich den ersten Kaffee getrunken habe. Ich weiß aber gar nicht, wie ich ihn zubereitet habe. Noch ein besseres Beispiel ist der Weg zur Arbeit mit dem Auto. Weiß ich, wenn ich angekommen bin, welchen Menschen ich begegnet bin, ob Ampeln rot, grün war? Wenn ich dann noch telefoniere im Auto, dann habe ich das nicht selbstbestimmt gemacht. Und die Frage an meine Patienten, und das stelle ich mir auch, wenn ich in Situationen bin, wo ich mich nicht wohlfühle, will ich mein Leben selbstbestimmt führen oder will ich mich von alten Gedanken bestimmen lassen? Und da kommt immer dieser Ausspruch und den benutze ich wirklich ganz gerne. Will ich mich von Müll bestimmen lassen? Das kann jeder mal für sich hinterfragen und für sich selber beantworten.
Und kommen wir jetzt zu dem Moment, wenn man uns jetzt beide so zuhört und man innerlich spürt, wenn man sich diese Frage stellt, wie soll ich das denn alleine schaffen? Wie kann ich mich von diesem ganzen Müll befreien? Und wenn man dann merkt, man schafft das nicht alleine, kann man sich dann bei dir melden?
Ja, klar, man kann sich nicht nur bei mir melden. Es gibt weitaus ein breites Feld. Es gibt Psychologen, es gibt hier ein gutes Klinikum, das Westküstenklinikum. Aber man kann sich natürlich auch bei mir melden. Es kommt einfach darauf an, man muss sich kennenlernen, gerade in einer Therapie, wo man ja einen Seelenstriptease machen muss, ist es ganz wichtig, dass man einen Therapeuten findet, wo die Nase passt, wo man wirklich offen kommuniziert. Denn anders wie ein Chirurg der nach einer bestimmten Aufnahme der Körperregion eine bestimmte Sache rausschneidet oder repariert, können wir, und da rede ich jetzt für alle, die in diesem Bereich, also in meinem Bereich tätig sind, nur das therapieren, was uns der Patient sagt. Das heißt, wenn ein hohes Vertrauen da ist, wenn eine Sympathie zum Therapeuten besteht, natürlich mit Abstand, eine Sympathie, ein Abstand ist immer wichtig, dann erzählt der Patient, und je mehr er von seinem Leben erzählt und von seinen Zwängen oder von seinen Disharmonien, je besser lässt sich eine Therapie abstimmen. Ja, ich freue mich über jeden, der sich bei mir meldet, weil es eine Chance ist, sein Leben, was ja nicht so schön ist im Moment, vielleicht ein bisschen dunkel ist, wieder heller machen möchte.
Dann freuen wir uns, dass ich dich als Sonne vorstellen konnte, und ich freue mich sehr, noch weitere Gespräche mit dir zu führen. Ich glaube, es ist ein spannendes Feld, was noch weitergehen kann. Aber für heute sagen wir erstmal schön mit Ö und danke, lieber Carsten, dass du dir Zeit genommen hast.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht, an diesem schönen Morgen mit dir zu sprechen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und wenn ihr ein bisschen Sonne braucht und es nicht alleine hinschafft, dann meldet euch bei Carsten. Die Adresse und Co. findet ihr in den Shownotes.